Norge. Heia!
Heia, heia Norge! Norge. Heia Norge, Folge 1 des Norwegen-Podcasts zur Frankfurter Buchmesse 2019 mit Sophie Wenderscheid und Stefan Müller. Hallo.
Hallo.
Ich bin Journalist, Sophie ist Skandinavistin und hat auch eine aktuelle Buchveröffentlichung im Verlag Mattes und Seitz, und zwar Sex Machina. Ich sag ganz kurz, was ist das? Es hat nämlich mit Skandinavien und Norwegen ja eigentlich gar nichts zu tun.
Nee, meine Universität hat mir zwar Geld bezahlt, damit ich mich ganz auf die Arbeit dieses Buches konzentrieren kann, und es tauchen auch Beispiele aus der skandinavischen Literatur auf, aber mir geht es darum, es ist ein kulturwissenschaftlicher Beitrag, eine Analyse dessen, wie wir uns in Zukunft unser Begehren vorstellen können, also wie Technologie unsere Sexualität verändert. Darum geht es in dem Buch.
Das ist das aktuelle Buch von Sophie Wenderscheid. Jetzt reden wir mal über den Titel Heia Norge.
Ja, wir haben uns ja in Vorbereitung dieses Podcasts überlegt, wie könnte man den nennen, und hatten verschiedene Ideen. Und Heia Norge erschien uns irgendwie als das Beste, weil es sowas Flottes, Dynamisches hat. Heia ruft man in Norwegen oder eigentlich in ganz Skandinavien so als Anfeuerungsruf auf Sportveranstaltungen, um seine Mannschaft oder die Leute, denen man die Daumen drückt, um die anzufordern, um die in Gang zu bringen. Das ist eigentlich so ein Push-Ruf.
Was fasziniert dich in erster Linie an Norwegen und an norwegischer Kultur und an norwegischer Literatur?
Also als Skandinavistin bin ich natürlich an ganz Skandinavien interessiert. Norwegen ist von den drei festlandskandinavischen Ländern, Schweden, Dänemark, Norwegen, sicherlich das Land, das jetzt von seiner Natur her am aufregendsten ist. Also mindestens aus deutscher Perspektive. Die Berglandschaft, die vielen Wasserfälle, die Fjorde, das raue Klima. Es ist natürlich auch das nördlichste der Länder. Also das ist einfach wahnsinnig spannend. Von der Literatur ist es genauso spannend wie die anderen skandinavischen oder nordischen Länder auch.
Wollte ich sowieso fragen, Lieblingsautorinnen, Lieblingsautoren?
Ah, ich bin ja schon jemand, der viel im 19. Jahrhundert sich auch rumgetrieben hat. Und da sind natürlich die großen kanonischen Autoren Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Knut Hamsun ganz vorne, stehen da mit auf der Liste. Aber wenn wir mehr in die Gegenwart gehen, werden wir sicherlich im Verlauf unseres Podcasts auch noch den ein oder anderen Namen uns genauer anschauen. An Karl-Uwe Knausgård kommt man natürlich nicht vorbei, gerade auch aktuell viel im Gespräch. Thomas Espedal finde ich auch großartig. Auch von den Autorinnen gibt es viele, die ich wunderbar finde. Hanne Ørstavik zum Beispiel ist eine tolle norwegische Gegenwartsautorin, die auch ins Deutsche übersetzt wurde. Also da gibt es viel zu holen, wenn man mal genau hinschaut.
Ich hatte meine Knausgård-Phase vor ein paar Jahren, und ich habe dann, als ich mittendrin war, gedacht, oh ja, komme ich da überhaupt irgendwie wieder raus? Weil ich glaube, das kennen viele, wenn man in dieser Knausgård-Phase drin ist und einfach sehr viel Knausgård liest, denkt man so, das kann ja endlos so weitergehen, und so war es von ihm ja auch wahrscheinlich intendiert. Aber irgendwann hat er auch selbst mal gemerkt, jetzt ist es damit auch mal gut, und bei mir war es ganz verblüffend. Irgendwann habe ich auch gemerkt, ich brauche ihn nicht mehr.
Also ich muss gestehen, ich finde Karl-Uwe Knausgård als Mensch wahnsinnig interessant. Ich finde ihn auch als Autor hervorragend, aber ich bin jetzt da in seine Mein Kampf, also Mein Kampf würde es ja direkt übersetzt heißen. Ich bin da nicht mit so einer großen Faszination reingegangen, wie das vielen erging. Aber es ist, also er hat da natürlich ein besonderes Projekt geschaffen, ein großes Projekt geschaffen. Die Erzählweise ist sehr charakteristisch. Und ja, wie du sagst, also so ging das ja vielen, dass sie angefangen haben zu lesen und da wirklich nicht mehr rausgekommen sind. Und es ist auf seine Art sicherlich ja auch ich würde fast sagen, es ist so ein Männerbuch, ja. Es erzählt ja nicht nur aus der Perspektive eines Mannes, sondern es geht ja auch tatsächlich viel um männliche Befindlichkeit. Vielleicht hat mich das tatsächlich gar nicht so interessiert.
Der kommt wahrscheinlich zur Frankfurter Buchmesse. Jedenfalls sind es ja noch einige Monate hin bis zur Frankfurter Buchmesse. Die diese Pilotfolge unseres Podcasts Haya Norge, die kommt raus zur Leipziger Buchmesse und da ist ja dieser Gastlandauftritt 2019 verkündet worden, eben Norwegen. Und wir haben schon gesprochen mit Christina von der Berliner Agentur Literaturtest.
Mein Name ist Christina Sviatek und ich arbeite für Literaturtest und wir betreuen für das Gastland Norwegen im Jahr 2019 die Pressearbeit im deutschsprachigen Raum. Es ist ein großes Interesse und auch ein Schwerpunkt des Gastland Norwegens, die Buchhändler einzubinden. Und deshalb ist Norwegen ja auch das erste Gastland, das Buchhändler nach Norwegen eingeladen hat. Und die durften dort mit Autoren reden, Buchhändler auch treffen. Da gab es dann so einen schönen Austausch. Und mit den Journalisten sind wir nach Lillehammer schon dort gereist, zum Literaturfestival, zum Nordischen. Das ist ja das größte nordische Literaturfestival. Dann gab es eine Pressereise mit dem Literaturzug. Das ist so, dass Mette Marit einmal im Jahr mit einem Literaturzug durch Norwegen fährt und bei den unterschiedlichen Haltestellen aussteigt, dort vor Ort in die Bibliotheken geht und Autoren und Autorinnen trifft, die interviewt und einfach probiert einfach so ein bisschen die Literatur, das Lesen zu promoten sozusagen bei den Norwegern. Und da durften im letzten Jahr erstmalig deutsche Journalisten auch mit dabei sein.
Christina Sviatek, Literaturtest Berlin, die planen den Norwegen-Auftritt zur Buchmesse 2019 in Frankfurt. Und ja, da geht's dann so richtig los Ende April mit einem musikalischen Schwerpunkt in Bremen bei der Jazz Ahead mit Jazz aus Norwegen. Es kommen 120 Musikerinnen und 26 Bands extra nach Bremen.
Ein großes Highlight ist in Bremen. Jazz Ahead, wo Norwegen ja auch das Gastland ist und das Fokusland. Und es dort zum Beispiel im Theater werden Knausgård aufgeführt. Dann nochmal in Bezug auf Knausgård. Im Oktober wird in Düsseldorf eine Munk-Ausstellung eröffnet, die Knausgård kuratiert hat. Genau, das sind zum Beispiel schon mal ein paar Highlights.
Und außer der Jazz Ahead, kurz vor Ostern in Bremen, gibt's dann in Oslo ab 26. April für zwei volle Tage das Tysk Norsk Literaturfestival. Und weiß nicht, ob wir es schaffen, da hinzufahren. Es ist Ende April, aber wir haben einen Mann in Oslo, der schon mal die Einzelheiten nennt. Das ist Kai-Hanno Schwind, der macht übrigens zusammen mit Ingrid Brekke den Podcast Tyskerne auf Norwegisch, aber für uns redet Kai Schwind auch Deutsch.
Hallo, hallo und guten Tag aus Oslo. Hier rieselt leise der Schnee und ich bin leicht erkältet und ein bisschen heiser. Somit sind alle Klischees erfüllt, aber es geht um ein großes Ereignis, was seine Schatten vorauswirft, nämlich das Deutsch-Norwegische Literaturfestival, was zum ersten Mal Ende April in Oslo an den Start geht. Das sind tatsächlich über 90 sehr bekannte Autoren aus Norwegen, Deutschland, der Schweiz und Österreich, die da zusammentreffen an diesen drei Tagen und sich in ungefähr 60 unterschiedlichen Events treffen und unterhalten, lesen, performen und versuchen, diese literarischen Bande zwischen Deutschland und Norwegen zu knüpfen. Ich kann ja mal ein paar nennen. Aus Norwegen zum Beispiel Jostein Gaarder, der Mensch, der Sophies Welt geschrieben hat. Erik Fosnes Hansen, ein sehr bekannter norwegischer Schriftsteller, der auch als Kurator fungiert beim Festival. Vigdis Hjorth ist dabei, die man vielleicht kennt. Roy Jacobsen, Arlen Lue, Dag Solstad. Das sind nur einige von den vielen, die kommen, die man in Deutschland kennt. Und wie man vielleicht schon erkennen kann, da versucht man hier tatsächlich auch mal nicht so viel Wert zu legen auf die bekannten Krimi-Autoren, die man wirklich an jeder Bahnhofsbuchhandlung findet, sondern das sind andere Autoren, die auch in einer gewissen Weise weit über Skandinavien hinaus bekannt sind, die man aber hier so ein bisschen in den Mittelpunkt bringt. Aus Deutschland sind dabei zum Beispiel Helene Hegemann, Judith Herrmann ist dabei, Volker Kutscher, der Autor von Babylon Berlin, Ferdinand von Schirach, Simon Strauss, aus Österreich Franz Zobel, Marlene Strerowitz und aus der Schweiz zum Beispiel auch Tim Krohn. Also eine interessante Bandbreite an Leuten, und ich habe hier auf dieser Liste noch einige Autoren in Klammern, die also noch nicht offiziell bestätigt sind. Und wenn das funktioniert, sind das wirklich die ganz großen Klopper, um es mal spannend zu machen. Aber das traue ich mich noch nicht hier bekannt zu geben. Interessant ist auch das Konzept, man versucht, dass sich diese Autoren im Gespräch treffen. Also man hat versucht, solche Paare zusammenzustellen, wo also ein norwegischer oder ein deutschsprachiger Autor zusammensitzen und sich unterhalten. Wie man das sprachlich löst, ist auch nochmal interessant. Es gibt da also diverse Übersetzungsvorschläge. Manche Gespräche sind auf Englisch, manche auf Deutsch. Und die sprechen miteinander über unterschiedliche Themen. Das passiert dann an den drei Tagen, aber nicht nur das. Es gibt zum Beispiel auch eine Vortragreihe, wo norwegische Schriftsteller und Kulturpersönlichkeiten versuchen, dem norwegischen Publikum deutsche Klassiker näher zu bringen. Also es gibt einen Vortrag über Goethe, über Thomas Mann, über Elfriede Jelinek, über Thomas Bernhard, über Bertolt Brecht. Und dann gibt's noch, und da freue ich mich besonders drauf, so diverse Paneldebatten, wo man also auch versucht, Leute aus beiden Ländern zusammenzupacken, die sich dann über unterschiedliche Themen unterhalten. Zum Beispiel über die Übersetzungsproblematik, welche Literatur wird eigentlich übersetzt in den jeweiligen Ländern. Es gibt eine große Runde über die Europäische Union, es gibt eine um Erinnerungskultur, über Kulturkritik und eine Runde über norwegische Autoren in Berlin. Denn die sind zahlreich da vertreten, leben da, und das ist eigentlich so eine Form von Kulturexchange, die man normalerweise gar nicht so sehr im Mittelpunkt hat. All das wird passieren. Ich bin mit meiner Kollegin Ingrid Brecke auch dabei, und wir haben jeden Tag einen Live-Podcast vom Festival und besprechen so ein bisschen, was passiert. Das wird also eine große Sache, und wenn man vom 26. bis 28. April zufälligerweise in Oslo ist, dann unbedingt vorbeikommen im Literaturhaus. Das ist direkt am Schloss, also leicht zu finden. Das Tolle ist auch, das ist gratis, kostet also nichts. Man muss wahrscheinlich nur für einige Veranstaltungen früh da sein. Und dann sehen und hören wir uns vielleicht dort. Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt, dass man ein größeres Interesse für deutsche Literatur schafft in Norwegen. Und das so ein bisschen aus dieser, wie man heute sagt, Echokammer herausholt und ein bisschen mehr auch an andere Bevölkerungsschichten vermittelt. Deutschland, vor allem Berlin. Berlin-Tourismus ist nach wie vor sehr hip in Deutschland. Aber ich bin gespannt, ob man zum Beispiel auch das irgendwie kombinieren kann mit eben auch ein paar von den jüngeren Autoren, die da am Start sind. Also ich freue mich sehr drauf, und vielleicht treffen wir ja den ein oder anderen Hörern. Liebe Grüße aus Oslo, sagt Kai Schwind.
So, danke Kai Schwind. Da werden wir sicher hier bei uns im Podcast auch nochmal berichten über dieses Literaturfestival in Oslo, wo deutsche und norwegische Autorinnen und Autoren zusammengebracht werden. Die Berlinale liegt hinter uns, und Sophie hat einen Wettbewerbsbeitrag dort schon gesehen. Auf Deutsch heißt er Pferdestehlen. Wie heißt er auf Norwegisch?
Ytostjeljesta, wurde 2003, also es ist ein Buch, das 2003 erschien, von dem norwegischen Autor Per Pettersson. Das habe ich schon damals auf Norwegisch gelesen, als es rauskam, und habe mich insofern natürlich besonders gefreut, dass es jetzt in einer Filmversion vorliegt.
Hat im Endeffekt auch einen Preis gewonnen, also wird wahrscheinlich auch bei uns irgendwann mal in die Kinos kommen. Wir haben jetzt noch keinen Starttermin, aber den reichen wir auf jeden Fall nach. Worum geht's im Buch und worum geht's im Film?
Also erstmal vielleicht kurz zu dem Film. Der ist in der Regie von Hans-Peter Molland, sehr bekannter Filmregisseur in Norwegen und auch international. Die Kamera ist von Rasmus Wiedebeck, und der hat eben auch den Silbernen Bären dafür bekommen. Der Hauptdarsteller ist Stellan Skarsgård, der in Norwegen und in Skandinavien auch eine sehr bekannte Persönlichkeit ist. Das Buch und auch der Film, der sich sehr nah an die Romanvorlage hält, erzählt aus der Perspektive eines alten Mannes, Trond Sanders, der sich zurückzieht in eine abgeschiedene Berggegend in Norwegen. Er ist alt, er ist krank, er hat seine Frau verloren, und ja, er will da eigentlich in Ruhe sterben. Und er trifft einen Nachbarn und dieser Nachbar erinnert ihn an einen Sommer, den er als 15-Jähriger mit seinem Vater in Norwegen, in Nordnorwegen an der schwedischen Grenze verbracht hat. Das war ein Sommer voller Sonne, Glück, Freiheit, Aufenthalt in der Natur, der dann aber, also dieser Sommer, einen sehr tragischen Verlauf genommen hat. Und das Buch pendelt zwischen der Erzähler Gegenwart, also aus der Perspektive des alten Mannes, aus der erzählt wird, und den Erinnerungen, also springt dann zurück in die Gegenwart des 15-Jährigen, und dadurch baut sich eine ganz faszinierende Spannung aus. Die Natur spielt eine sehr große Rolle, also auch eine aktive Rolle im Buch und vor allen Dingen auch in dem Film, und das hat der Kameramann auf ganz besondere Art eingefangen.
Oft ist es ja so, dass man bei einer Literaturverfilmung sich immer fragt, ist es eigentlich gut, dass ich das Buch jetzt vorher gelesen habe, oder hätte ich es besser nicht gelesen? Erst Buch, dann Film. Ist es die bessere Reihenfolge auch in diesem Fall jetzt?
Also ich glaube, dass wie immer kann man das eine oder das andere machen. Also diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, können, glaube ich, auch guten Gewissens mit viel Vergnügen einfach in den Film reingehen. Das Buch funktioniert natürlich schon anders. Also wie ich eben angedeutet habe, es ist aus der Perspektive der männlichen Hauptfigur erzählt, und der Rhythmus des Nachdenkens dieses Mannes oder des Jungens, das ist als stilistisches Mittel das, was das Buch dominiert, was es auch auf eine ganz hervorragende Art und Weise macht. Also man hört sozusagen die Stimme im Kopf des Mannes. Das kann man filmisch nicht direkt umsetzen. Da muss man also andere Bilder finden. Man guckt von außen auf das Geschehen. Aber die Bildwelt, die der Film aufruft, also die, das macht der Film ganz hervorragend. Und insofern, es sind zwei ganz unterschiedliche Medien und beide haben ihre Vorteile und beide lohnen sich. In welcher Reihenfolge ist egal. Mhm. Hauptsache beides.
Das Schöne an der Berlinale ist ja auch immer, dass man dort eben Leute trifft. In dem Fall hast du den Autoren auch nochmal getroffen und er hat dort bei der Veranstaltung auch was erzählt.
Everybody tells me all the time, you know, you have to realize a novel and a film is two different things. And I said this for many years and I said, I know that now.
Ja, also das war eine Veranstaltung von der nordischen Botschaftsrätin, wenn ich mich jetzt recht erinnere, bei ihr im Haus in Berlin. Da waren einige Gäste, unter anderem eben auch der Autor, ein sehr sympathischer, fast ein wenig zurückhaltender, aber auf jeden Fall sehr charmanter Mann, der ja erzählt hat, wie es ihm mit der Verfilmung ging. Das ist ja oft schwierig. Autoren sind ja nicht immer glücklich damit, was denn mit ihrem Text geschehen ist. Aber Per Petersson fand den Film gut und ja, hat ihn sehr gelobt und konnte auch gerade die Bildwelt, die da entfaltet wurde, fand er sehr passend zu seinem Buch.
Pferde stehlen wahrscheinlich in diesem Jahr irgendwann in den deutschen Kinos und wenn die Norweger das richtig gut machen, dann werden sie es noch vor der Buchmesse ins Kino bringen, dann lässt sich das Buch ja auch ein bisschen besser vermarkten.
Also ich habe jetzt betont, dass es so diese Geschichte des Jungen und das Verhältnis des Jungen zu seinem Vater, aber der Titel des Buches Pferde stehlen hat auch eine politische Dimension. Also das, was als tragisches Ereignis dann in diese Sommeridylle, sage ich mal, einbricht, ist eben, dass der Vater, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber also es gibt einen starken Vater-Sohn-Konflikt und der hat damit zu tun, was der Vater während des Zweiten Weltkrieges gemacht hat. Er hat nämlich da Flüchtlingen, also jüdischen und politischen Flüchtlingen aus Deutschland geholfen, über die Grenze nach Schweden zu gehen, also hat sich politisch engagiert und diese Sabotageakte, wenn man so will, also jetzt positiv gewendet natürlich, die wurden unter diesem Stichwort Pferdestehlen, also so wurden die Aktionen genannt, und der Junge, der weiß das nicht, aber er stiehlt Pferde auf eine ganz wörtliche Art, also er reitet auf Pferden im Wald, und das ist für ihn so sein Freiheitsgefühl. Für den Vater hat das natürlich eine ganz andere, nämlich politische Dimension, also das ist auch nochmal spannend aus dieser politisch-historischen Perspektive.
Hey, Herr Norge, der Norwegen-Podcast zur Frankfurter Buchmesse 2019 mit Sophie Wenderscheid und Stefan Müller. Und das ist die erste Folge. Wir wollen aber noch mal ganz kurz erzählen, was wir uns so vorgenommen haben für die nächsten Folgen bis eben zur Frankfurter Buchmesse. Wir wollen reden natürlich über das, was schon angeklungen ist, über die norwegische Natur, die norwegische Umwelt. Wir wollen aber auch reden über die Gastro-Szene unter dem Stichwort New Nordic Cuisine. Da hat sich ja nicht nur in Dänemark viel getan, sondern eben auch in Norwegen. Dein Spezialthema ist ja auf jeden Fall Gender und Sexualität, Körperlichkeit. Das kannst du dazu noch mal was sagen im Zusammenhang mit Norwegen?
Ui, das ist eine große Frage im Zusammenhang mit Norwegen. Also ich glaube, für ganz Skandinavien kann man sagen, dass die Genderfrage eine zentrale ist. Jetzt im Zuge der MeToo-Debatte wurde vor allen Dingen in Schweden da sehr viel drüber gesprochen. Wir alle haben das mitbekommen, dass die schwedische Akademie, die den Literatur-Nobelpreis vergibt, dass da einiges ins Rollen geraten ist, weil es nicht so gendermäßig korrekt alles abgelaufen ist, wie wir das uns wünschen. In Norwegen, ja, ist natürlich ein sehr, also in der Hinsicht ein fortschrittliches und progressives Land mit einer starken Frauenbewegung. Wird es übrigens auf der Leipziger Buchmesse auch eine Veranstaltung zu geben, die da lautet: Rebellische Frauen, 150 Jahre Kampf für Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit, von Martha Breen, die darüber gearbeitet hat. Also daran sieht man schon, das ist ein Thema, was in Norwegen präsent ist. Gab ja auch, also Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts schon eine starke Frauenbewegung, wie auch in ganz Skandinavien. Also darauf wird natürlich hier angespielt mit den 150 Jahren rebellische Frauen. Also das ist ein Thema, was in Norwegen wichtig ist.
Was übrigens auch in Norwegen wichtig ist und auch auftaucht als Thema auf der Leipziger Buchmesse, ist die Frage der Leseförderung. Da machen die Norweger auf jeden Fall eine Diskussionsveranstaltung vor dem Hintergrund, dass, naja gut, in Deutschland in den letzten Jahren der Absatz von Büchern so ein bisschen in den Keller gegangen ist und einige Leute so ein bisschen Angst haben, dass es sich verstärken könnte durch eben die Konzentration auf Streaming-Dienste. Die Leute sagen, Mensch, wir haben viel weniger Zeit zu lesen, und die Norweger wollen uns erzählen, wie sie diesen Trend umkehren wollen. Das wird auf jeden Fall interessant. Es gibt, glaube ich, auch eine Diskussion zum Thema Kinder- und Jugendliteratur. Da sind die Norweger und generell die Skandinavier ja auch sehr stark vertreten. Du hast noch ein paar andere Tipps und Termine im Zusammenhang mit Leipzig?
Genau, also das, was du gerade angesprochen hast, das ist die Diskussionsrunde zum Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen, findet am 21. März statt. Zu dem Thema passt auch noch die Lesung von Linde Hagerup, die ein Jugendbuch mit dem Titel Ein Bruder zu viel geschrieben hat, über ein Mädchen, das plötzlich damit konfrontiert ist, einen Bruder zu haben, der aber nicht ihr leiblicher Bruder ist, sondern so eine Art Adoptivbruder, der auf einmal in der Familie auftaucht, dem ganz viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ansonsten gibt es noch, also das Thema Meinungsfreiheit steht ganz zentral auf der Buchmesse in Leipzig. Dazu wird es einen norwegischen Abend geben. Dann gibt es Lesungen mit dem norwegischen Autor Lars Mytting, der später auch nochmal in Berlin auftreten wird mit seinem Buch Die Glocke im See. Eine nordische Literaturnacht, nicht nur mit norwegischen, sondern wie der Name schon sagt, mit nordischen Autoren. Über norwegische Volksmärchen wird es etwas geben, über die norwegische Künstlerin Dauni Juhl, eine wichtige Persönlichkeit im späten 19. Jahrhundert. Also das ist ein sehr vielfältiges Programm, was da den Besucherinnen und Besuchern geboten wird. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, denke ich.
Das war auf jeden Fall der Infoblog jetzt schon mal zur Leipziger Buchmesse in unserer ersten Folge. Und was ich schon genannt habe, ist, dass, wie gesagt, für Jazzfans und auch, es ist ja nicht nur Jazz, was stattfindet auf der Jazz Ahead, Das Jazz Ahead Festival beginnt schon am 13. April und die eigentliche Jazz Ahead Messe zieht sich dann hin bis zum 28. April und zwar in Bremen mit dem Partnerland Norwegen. Und da wird wirklich eine Menge passieren. Das gibt es dann alles unter jazzahead.de, wer sich dafür interessiert. Ob wir es schaffen, da hinzufahren, ich weiß es noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall beide in Leipzig sein und werden dann nach der Leipziger Buchmesse in der zweiten Folge unseres Podcasts hier berichten, was denn da so passiert ist.
Das werden wir tun. Bis dahin, eine gute Zeit.
Das war Folge 1, Pilotfolge des Podcasts. Hey, Herr Norge.
Hey, Herr Norge, auf geht's nach Norwegen.